Die allerwenigsten werden uns in diesem Moment aus einem derartigen Setting zuhören. Also das hören, was Sie jetzt gerade aus dem Radio hören, in echt. Und das hat natürlich nicht nur damit zu tun, dass wir lokal zu hören sind, sondern dass ein solches Setting durchaus auch immer seltener wird. Diese Bilder, die Sie wahrscheinlich alle schon mal gehört haben, die tägliche Vernichtung von im Moment mehr als einem Fußballfeld Regenwald in Brasilien, wo diese Töne hierher kommen, das meint dann im Jahresschnitt, können Sie sich ja ausrechnen, dass das irgendwann auch zu Ende ist, auch wenn Brasilien mittlerweile schnelle Einsatztruppen gegen die illegalen Abholzungs-Mafia-Banden quasi einsetzt. Aber das ist ja immer ein Tropfen auf den heißen Stein. Professor Reichhoff, den möchte ich jetzt allerdings fragen, etwas ganz anderes sozusagen, das Pferd von hinten aufzäumen. Mit anderen Worten, was ist denn so schlimm, wenn diese Arten, die wir gar nicht kennen, weg sind? Was ist uns denn sowas eigentlich wert aus Ihrer Sicht, diese Artenvielfalt, die wir hier gerade so beschworen haben?
Ja, offenbar nur Lippenbekenntnisse, denn es wird ja seit Jahrzehnten versucht, gerade bei uns auch auf Entwicklungshilfe und die internationalen Firmen einzuwirken, die ja maßgeblich beteiligt sind an der Vernichtung der Tropenwälder mit minimalem Erfolg. Wenn nicht Länder wie Brasilien von sich aus wenigstens Teile dieser Wälder unter Schutz bekommen, dann muss man davon ausgehen, dass die verloren sind. Die Vorstellung, dass diese tropischen Regenwälder als Hort, als Höhepunkt der Artenvielfalt unseres Planeten von unwiederbringlichem Wert sind, bleibt bei uns in den Köpfen Theorie. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, diese Artenvielfalt ist schwer oder kaum erschließbar. Wenn man in diese Tropenwälder kommt, dann sieht man zuerst außer einer Masse von Grün so gut wie gar nichts. Außer Ameisen und vielleicht lästigen Kleinzeug an Insekten, die stechen oder beißen könnten. Und der zweite Grund ist, dass wir hier in Deutschland, in Zentraleuropa, das ist nicht nur in Deutschland so, eigentlich selbst kein Interesse haben, unsere Artenvielfalt zu erhalten. Auch da Lippenbekenntnisse, Papierverordnungen, die, wie die roten Listen und ihr Längerwerden ja beweisen, nichts gebracht haben, außer dass sie den Naturfreunde ausgesperrt haben oder den Zugang zur Natur erschwerten, ohne aber wirklich Wirkung zu zeigen. Und wenn man im eigenen Land schon nichts erreicht, dann sind natürlich die Forderungen an ferne Länder eigentlich ein glatter Hohn, wie sie mit der Natur umgehen sollten, wenn wir das hier nicht können.
Aber dafür muss es ja irgendwie Gründe geben. Ja, wenn ich kann mich jetzt erinnern, dass ich seit ich Kind bin wahrscheinlich angeborene Faszination hatte, irgendeine Vogelart oder auch andere Arten zu entdecken und mich daran zu freuen, auch wenn das schwierig ist. Wie könnte man es herstellen, ist ja schon fast pädagogisch, aber was bräuchte es denn in der Gesellschaft sozusagen, dass dieses Phänomen, was bei mir gegriffen hat als Kind, so bei Accident, quasi Schule macht, um vielleicht auch bei der Schule anzufangen? Also was braucht es denn aus Ihrer Sicht?
Ja nun, wenn ich auf meinen eigenen Werdegang zurückblicke, der ja ähnlich wie Sie das geschildert hatten, damit anfing, dass ich fasziniert war von den Tieren, von der Natur, die es in der damaligen Umgebung meines niederbayerischen Dorfes, wo jetzt praktisch nur noch Mais wächst, gegeben hatte, dann ist klar, der entscheidende Ansatz ist bei Kindern und Jugendlichen der Zugang zur Natur. Sie müssen sich mit den Pflanzen, mit den Tieren beschäftigen können. Und wenn ihnen das, wie in Deutschland geschehen, durch die Artenschutzgesetze weitestgehend verboten ist, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn aufgrund dieser Distanziertheit das Ganze virtuell wird. Man hat dann zwar theoretisch die Vorstellung, die Erhaltung der Artenvielfalt sei wichtig, aber offenbar bedeutet das, und das ist falsch, dass man die Menschen dann davon aussperren muss. Man muss sie heranführen, man muss das Erlebnis eines tollen Schmetterlings, eines Käfers, der Entwicklung des Frosches über die Kalkwappe oder der Schmetterlingsraupe über die Puppe zum Falter selbst erleben können, um diese Faszination dann zu entwickeln und weitergeben zu können. Und das ist bei uns unterbunden worden aus gut gemeinten, aber schlecht gelaufenen Naturschutzgründen.
Das ist ja auch eines Ihrer großen Themen, also eben neben der Landwirtschaft genau hinzugucken, was die Naturschutzverbände eigentlich machen. Jetzt könnte ich mir natürlich eigentlich vorstellen, dass wenn zum Beispiel aus so Biologen oder aufgeklärten Kreisen heraus da was Neues entstehen würde, dass das dann durchaus auch herkömmliche Strukturen, naja, ablösen könnte. Also dass der Naturschutzbund Deutschland zum Beispiel oder der BUND, die ja auch vielfach so projektähnliche Inseldaseinsmomente entwickelt haben, also sich um eines Streuobstwiesenprojekt oder so kümmern, vielleicht bräuchte es da tatsächlich andere Strukturen?
Ganz sicher ist das so, denn wenn man um sozusagen die einfachsten Formen der Beschäftigung mit den Tieren, und da muss man halt einen Käfer mal fangen dürfen, eine naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung benötigt oder krasser noch eine Vogelfeder, weil sie von einem Singvogel stammt, der in der Mauser ist und die Feder, die er nicht mehr braucht, weggeworfen hat, nur mit naturschutzrechtlicher Ausnahmegenehmigung überhaupt in die Hand genommen, geschweige denn gesammelt werden darf, dann stinkt der Fisch wirklich vom Kopf. Da ist das Prinzip falsch gelaufen. Umgekehrt haben nämlich die Naturnutzer durch diese extreme Einschränkung der Naturfreunde umso mehr freie Hand bekommen. Und wenn wir sehen, wie zum Beispiel auch innerorts die Straßenränder kahl rasiert werden, weil gerade Maschinen zur Verfügung stehen, nicht aber weil Notwendigkeit gegeben ist, oder im Staatsforst die Straßenränder, wo die meisten Schmetterlinge leben und fliegen, diese Ränder wegrasiert werden, damit der Wald aussieht, als ob das eine Parkanlage wäre, dann kann man aus diesen kleinen Beispielen ermessen, dass in die zentralen Strukturen der Naturnutzer so gut wie nichts hineingekommen ist von den Naturschutzvorstellungen und auch von den Bestimmungen, die ja nur die Naturfreunde treffen, denn die Nutzer sind ausgenommen. Und wenn wir das eben, wenn wir die Verhältnisse bei uns so betrachten, übertragen auf die Tropenländer, dann muss man sagen, da ist der Naturschutz selbst in Westafrika noch besser als bei uns, in Brasilien ohnehin. Denn da werden dann tatsächlich die Nutzungen weitgehend herausgenommen aus den Schutzgebieten. Nationalpark ist dann Nationalpark, wie jeder sehen kann, der sich eine Ostafrika-Reise leistet. Da kann man dann die gebietstypischen Großtiere erleben, während bei uns in den meisten Nationalparken die Landschaft Kulisse ist und von den Tieren ist so gut wie nichts zu sehen, außer es sind die wenigen Plakativen, die seit langem unter Schutz vor der Bejagung stehen, wie Seeadler, Fischadler und Kraniche. Da funktioniert allmählich. Aber die große Masse der Vielfalt unseres Tierlebens ist und bleibt uns verborgen. Wir brauchen teure Optik, um sie aus der Distanz beobachten zu können. Und bei vielen Säugetieren geht es nicht, weil sie durch die Scheu, die ihnen aufgezwungen wurde, nachtaktiv sind.
Genau, das hat ja auch was mit der Jagd zu tun. Aber vielleicht nochmal zurück zu dem schönen Bild, was Sie, oder beziehungsweise ist ja kein schönes Bild, dem erschreckenden Bild der abgefrästen Straßenränder. Sie wurden ja mal in einer Fernsehsendung dazu befragt, warum die Menschen so sehr das Ordentliche, also die ordentliche Landschaft, die geraden Linien und so weiter mögen. Das ist ja durchaus tatsächlich eine innere Haltung geben könnte, die dieses quasi chaotische System, was wir im tropischen Regenwald vorfinden, wo also natürlich bedingt das einander, aber von außen betrachtet scheint es ja so eine Art, heißt ja nicht umsonst Dschungel, also ein Durcheinander von Lebensformen zu sein, was die meisten Menschen, wenn man sie fragt, in jedem Falle meiden würden. Also Dschungel, nee, da gehe ich nicht rein. Also, und nicht nur wegen der Insekten, sondern wegen der Unberechenbarkeit. Bräuchte es auch da aus Ihrer Sicht eine, oder andersrum gefragt, wie stellt man denn so eine Änderung einer solchen Haltung her? Also diese Lust auf das Ordentliche in eine Lust auf das Unordentliche sozusagen zu verwandeln?
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage, die nicht wirklich bisher gelöst ist, weil sich hier offenbar, wenn ich das so sage, dann ist es eine hilflose Formulierung, von Kindesbeinen an schon Prägungen ergeben haben. Denn wir brauchen ja nur über die Landesgrenzen hinaus, etwa nach Frankreich oder in die südeuropäischen Länder gehen, dann sehen wir, das ist dort nicht so. Also es ist keine naturgegebene Eigenschaft der Menschen, sondern offensichtlich schon sehr ausgeprägt deutschspezifisch oder mitteleuropaspezifisch, dass alles so wie künstlich hergestellt aussehen muss. Ein Beispiel dazu: bei den derzeit laufenden, zum Teil ja sehr aufwendigen und sehr guten Renaturierungen von Fließgewässern ist eines der Hauptprobleme, dass die betreffenden Firmen oder Wasserwirtschaftsämter haben, den Baggerführern klarzumachen, dass sie nicht gerade baggern sollen, dass die schlampige Kurve das Ziel ist. Und ich hörte vor wenigen Tagen in so einem Zusammenhang dann eine für mich geradezu faszinierend aufklärerische Erklärung. Wir nehmen Baggerführer, die noch keine Erfahrung haben. Bei denen wird's von Anfang an krumm und dann loben wir sie, dann geht das. Wenn wir einen Alterfahrenen nehmen, der macht es gerade und hat größte Schwierigkeiten, von der Geraden abzuweichen.
Ich habe gerade überlegt, wie das bei meinen eigenen Kindern ist, ob ich das eigentlich schaffe. Und es fällt mir durchaus auch schwer gegen. Also ich bin ein großer Fan von diesem, ich tauche in den Regenwald ein und habe das Gefühl, okay, das ist eigentlich mein Lebensraum. Also hier müsste ich eigentlich die ganze Zeit sein. Und bei meinem Sohn schaffe ich es nicht, ihn dafür zu begeistern, dem ist das alles zu schwierig. Da trete ich sozusagen an gegen die ganze Kultur. Und jetzt haben sie gesagt, man müsste eigentlich bei Kindesbeinen anfangen in der Schule. Jetzt spanne ich mal den ganz großen Bogen. Wir reden ja aber über ein ökonomisches Setting weltweit, was ein kapitalistisches ist, ein Verwertungssystem ist, wo also sowohl einerseits die Leistung des Einzelnen als auch die gesellschaftliche, insgesamt die produzierende Leistung so eine Phänomene hervorbringt, die man dann einzeln quasi fast aus meiner Sicht schon gar nicht mehr korrigieren kann. Ist das für Sie auch ein strukturelles Problem? Also diese quasi, wenn man so will, Aufklärungsarbeit gegen eigentlich eine Verwertungslogik oder Leistungslogik, die dem ja eigentlich entgegensteht, zu kämpfen? Oder ist das trotzdem machbar aus Ihrer Sicht?
Also ich hoffe natürlich, dass es machbar ist, aber Sie haben das sehr treffend geschildert. Manchmal ist man ja tatsächlich ratlos, wie man da vorgehen sollte oder könnte. Denn tatsächlich beginnt es ja bereits im Kindergartenalter, auf jeden Fall dann in der Grundschule, dass sozusagen alles, die Kinder zuvörderst, natürlich in Reihe und Glied stehen oder sitzen müssen. Obwohl das grundsätzlich ja keinen Einfluss auf den Lernerfolg haben sollte, ob die jetzt nun in sauberen Reihen sitzen oder stärker durcheinander und verteilt. Aber so ist es und da ist, wenn ich das so sagen darf, auch innerhalb Deutschlands ein Gefälle von der preußischen Ordnung im Nordosten hin zu der eher dem österreichisch-mediterranen zuneigenden Verhalten im Süden, aber auch hier in Bayern, von wo aus ich ja komme und spreche, sind diese Ordnungsstrukturen so dominant, dass die offensichtlich dann von klein an das ganze Leben durchdringen und die Abweichung davon, die wird dann irgendwie bereits als Übertretung von selbstverständlichen Vorschriften der Gemeinschaft betrachtet. Das ist wiederum im Vergleich mit den südeuropäischen Ländern, wo es niemand in den Sinn käme, nur bei Rot über die Ampel zu gehen, wenn kein einziges Auto auf der Straße zu sehen ist. Bei uns wird das aber den Kindern eingetrichtert, natürlich im Hintergrund mit dem Argument aus Sicherheitsgründen, aber ich frage mich, werden deswegen in Italien oder Frankreich oder Spanien mehr Kinder überfahren als bei uns? Also eine entsprechende Statistik ist mir nicht bekannt. Aber sei es drum, das ist ein Beispiel für dieses allgemeine Phänomen, dass wir mit der Ordnung aufwachsen und das Unordentliche, sich selbst Überlassene nicht ertragen können. Das beginnt dann im Erwachsenenzustand in den Gärten. Die werden geschniegelt und geputzt und zurechtgestutzt, als ob es darum ginge, einen Schönheitswettbewerb in Wohnzimmern durchzuführen. Und wenn dann irgendwo ein Kräutlein wächst, das da nicht gepflanzt wurde, dann ist es ein Unkraut. Also allein diese Negation des Natürlichen mit Un drückt diese Haltung aus. Und wir sind dann in dieser verrückten Situation, dass gerade dann, wenn wir die sogenannte schönste Zeit des Jahres nutzen wollen, den Urlaub, die Ferien, wir in den Süden oder sonst wohin fahren, wo weniger Ordnung herrscht. Und da wollen wir uns zurückziehen in die Nischen, in die stillen Winkel und möchten gar nicht so diese perfekte Ordnung haben. Aber kaum sind wir wieder zurück, dann dominiert diese Ordnungssucht, kann man da nur sagen. Und ich bin natürlich kein Psychologe, um da die Mechanismen im Hintergrund beurteilen zu können. Ich kann aber als Biologe nur sagen, das ist so ziemlich das Lebensfernste, was man anstreben kann.
Ja, aber vielleicht als Evolutionsbiologe, der Sie ja auch sind, vielleicht ist das auch etwas, was mit dem Wunsch, vielleicht gar nicht reflektierten Wunsch, aber dem sich entwickelten Wunsch des Menschen zu tun haben könnte, sich eben quasi erhebend von dem natürlichen Setting ringsherum abzuheben, als Evolutionserfolg, wenn man so will, was wir ja durchaus auch in vielen Ländern noch sehen, ne? Wo also der Regenwald beispielsweise, weil das war ja unser Ausgangsthema, eben auch als was Störendes empfunden wird, der all das stört, was sozusagen die eigene, ja, das eigene Setting, die eigene Verpflegung, die eigene Weiterentwicklung behindert und ähnlich wie hier, dann eben auch als was Störendes empfunden wird und dann vielleicht als Zoo-Moment, als Zoo-Natur uns auf kleinen Inseln noch so eine Reminiszenz an den Sieg über die Natur oder sowas wiederbringen könnte. Vielleicht ist ja da auch evolutionär was schiefgegangen.
Naja, es ist auf jeden Fall, da stimme ich Ihnen voll und ganz zu, offenbar so gelaufen. Dieser Selbstläufer war sehr effizient, sodass also das Ergebnis, die Effizienz des Erreichten, diesem Prinzip immer wieder die positive Rückkopplung verliehen hat. Während in jenen Regionen und Bevölkerungsteilen der Menschheit, in denen diese Vorgehensweise nicht in den Vordergrund rückte, die Bevölkerung als rückständig im Vergleich zu den fortschrittlichen, zu den entwickelten Ländern eingestuft werden musste aus ihrer Vergleichssicht, denn sie waren wirtschaftlich, politisch weniger effizient. Und dadurch ist eben gerade auch in der sogenannten Dritten Welt dieses westliche Erfolgsmodell nach wie vor so attraktiv, weil man meint, mit dem Kopieren dieses Modells würde man die gleiche Effizienz erreichen. Ich kann mich sehr gut erinnern an das Jahr, das ich 1970 in Brasilien zugebracht hatte. Da waren die Brasilianer überzeugt, vor allem die Jüngeren, dass in ein paar Jahrzehnten sie, und zwar genau mit dieser Methode, die Amerikaner verwendet hatten, die US-Amerikaner überholen werden, denn Brasilien ist das bessere Land. Und ihre Devise war, genau das, was die US-Amerikaner Jahrhunderte vorher gemacht hatten, auf Portugiesisch ausgedrückt, matar o mato, den Wald umbringen, den Wald vernichten, das schafft Ordem e Progresso, also Ordnung und Fortschritt. Und die US-Amerikaner hatten das ja in den Jahrhunderten vom 16. bis zum 19. Jahrhundert gemacht und rund 95% der USA, Alaska ausgenommen, entwaldet.
Braucht es eine andere Gesellschaft? Das ist ja eigentlich die Frage. Ich weiß nicht, ansonsten ist es ja so dieses, es gibt dieses schöne Bild von einem Freund von mir als Skype-Bild, da sieht man so einen Mann, der eine Bohle nach der anderen in das offene Meer hinein nagelt, was so ein bisschen gleichzeitig trostlos und aber trostspendend auch ist. Sind es Einzelakteure oder muss es eine gesellschaftliche, also quasi auch auf politischer Ebene eine Änderung geben aus Ihrer Sicht, um den Bogen mal rund zu machen?
Ich denke, beides wäre notwendig. Die große Politik ist da gefordert, wäre seit Jahrzehnten gefordert gewesen. Aber die Entscheidenden, nämlich die reichen Länder, die hatten da eben mit mehr oder minder nur Lippenbekenntnissen mit ihrer Auslandspolitik, speziell mit der Entwicklungshilfe, das Gegenteil verursacht, nämlich gerade die Massenerschließung des Landes zu fördern, anstatt die Qualität zu befördern in der Entwicklung. Andererseits ist diese sogenannte große Politik ja letztlich die Summe der vielen kleinen Haltungen. Auch unsere deutsche Entwicklungspolitik könnte nicht so sein, wenn nicht die Grundhaltung in der deutschen Bevölkerung, die ja die Wählerstimmen dafür liefert, so wäre, wie sie ist, also letztlich auf Naturnutzung ausgerichtet und das, was beiseite gestellt werden sollte, wie es dann heißt, so fast rührend für spätere Generationen, an die, wenn man es genau nimmt, kaum jemand denkt, dann hat das Ganze eben diesen musealen Charakter, sozusagen ein großes Gewächshaus im Falle des Tropenwaldes oder eben ein Stück Park, in das man nur hineingehen darf auf bestimmten Wegen, zu bestimmten Zeiten und wo trotzdem die Nutzungen weiterlaufen. Wir nennen es dann Nationalpark und. Die Naturschutzgebiete sind bei uns in Deutschland schlechter als jene Regionen, in denen Krieg geübt wird. Die militärischen Übungsgebiete sind unsere besten Naturgebiete und das sagt doch alles.
Ja, kann man hier zwischen DDR und BRD ehemals ein Lied von singen. Also der ehemalige Grenzstreifen ist wahrscheinlich das Spannendste, was Deutschland noch so zu bieten hat.
Ja, ganz gewiss. Und das geht ja weiter in Österreich. Man kann, muss leider, das ist ja so und muss betont werden, sagen, die ehemalige Grenze des Eisernen Vorhangs ist nach wie vor weitestgehend eine biogeografische Grenze. Östlich, nordöstlich davon sind bessere Verhältnisse als westlich und südwestlich davon. Und das mehr als ein Vierteljahrhundert nach Fall dieser Grenze, das zeigt, und darauf kommt es mir jetzt an, das zu betonen, dass in den Köpfen immer noch die alten Mentalitäten enthalten sind. Im Osten, um auf die deutschen Verhältnisse bezogen es auszudrücken, in der Ex-DDR, hatte der Naturschutz einen höheren Stellenwert als im Westen, wo er gleichsam in der staatlichen Gesamtbilanz geschönt wurde durch die Wiedervereinigung. Westdeutschland hat nahezu nichts dazu beigetragen, das gesamte Naturpotenzial unseres Landes zu erhalten oder zu heben. Die meisten Naturschutzgebiete hier sind das Papier nicht wert, auf dem sie ausgewiesen sind. Während die guten Gebiete, das sogenannte Tafelsilber, wie es in Naturschutzkreisen genannt wird, die sind in Ostdeutschland.
Ja, ich kann mich an meine erste Reise nach Frankfurt erinnern. Ich konnte gar nicht fassen, dass das, was da mit einem Naturschutzschild ausgeschildert war, ein Naturschutzgebiet sein soll. Das war bei uns einfach schlicht die Kiesgrube hinterm Haus. Ja? Also die sah da noch interessanter aus. Aber ich versuche es mal zusammenzufassen. Das wird also nach wie vor ein steiniger Weg bleiben. An irgendeiner Stelle glaube ich aber schon, dass zumindest für die nächste Generation der Lehrerinnen und Lehrer da so ganz grundsätzlich was passieren müsste, weil sonst wird das kaum nachwachsen. Was wir jetzt im Moment erleben, ist ein Nachwachsen von zukünftigen Leistungsträgern, die schon ganz genau wissen, welches Praktikum ihnen hilft beim und so weiter. Das heißt, diese Faszination, die wir hier in der letzten halben Stunde beschworen haben, für ein eigentlich ja ganz anderes Setting, die kann ich gerade im Moment auch in den Schulen nicht sehen. Also da sehe ich auch bei Biologielehrerinnen und Lehrern häufig eher so ein Achselzucken, weil das ja gar nicht in dem Schulsetting vorgesehen ist.
Und Sie auch nicht die Kenntnisse haben. Sie sind in der Richtung gar nicht mehr ausgebildet worden. Das ist weder in den Universitätsplänen enthalten für das Studium, noch in den Lehrplänen für den Gymnasialunterricht hier entsprechende Kenntnisse zu erreichen. Das ist der eine Schwachpunkt und der andere ganz große Schwachpunkt ist, dass unsere großen Naturschutzverbände die ganze Welt retten wollen, anstatt bei uns mit dem Potenzial ihrer Mitglieder, das ja politisch Gewicht hat, da anzusetzen, wo sie könnten, nämlich die Naturschutzgesetzgebungen und Verordnungen zu entrümpeln zugunsten der Naturinteressierten und auf die Länder einzuwirken, dass in die Lehrpläne mehr Biologie, und zwar Biologie im Sinne der Kenntnis der Lebensvielfalt eingebracht wird. Ich behaupte, und das behaupte ich wirklich als Biologe nachdrücklich, den Zitronensäurezyklus, den kann und sollte man auf der Universität lernen. Der gehört nicht in den Gymnasialunterricht. Aber mit der Kenntnis von einer Handvoll Vogelarten und noch weniger Säugetieren, die bei uns frei vorkommen, ein Biologiestudium zu beginnen, ist eine Katastrophe und eine Schande für das Ausbildungssystem.
Sagt Professor Josef Reichholf, ich danke Ihnen sehr für die Zeit und vielleicht müssen wir das Gespräch auch andermal fortsetzen. Ich werde einfach mal probieren, so aus dem zuständigen Erziehungswissenschaftskreis mal jemanden mit ins Studio zu bekommen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es durchaus auch die Lust gibt, das zu ändern, aber die Struktur möglicherweise fehlt.
Ja, wahrscheinlich haben Sie recht erwähnt, aber ich stimme Ihnen da voll und ganz zu. Probieren müssen wir es trotzdem.
Wenn Sie, die uns jetzt zugehört haben, ein bisschen tieferen Einblick bekommen wollen, als wir das jetzt im Gespräch herstellen konnten, dann seien Ihnen die zahlreichen Publikationen, muss man jetzt schon sagen, von Professor Reichholf empfohlen. Da geht es unter anderem auch in einer Publikation ausgesprochen um das Setting des tropischen Regenwalds, um da vielleicht auch ein bisschen mehr Kenntnisse für sich mitzunehmen. Können Sie gerne machen. Ihnen vielen Dank und einen schönen Tag, Herr Reichholf.
Ich bedanke mich auch, Herr Wendt, und ebenfalls einen schönen Tag.
Tschüss.
Auf Wiederhören.